Herzlich grüß Gott, liebe Hörer. Ich begrüße Sie im Kontrafunk, der Stimme der Vernunft aus der Schweiz, zu unserer heutigen Ausgabe Der Rechtsstaat. Mein Name ist Michael Moser. Schön, sind Sie dabei. Vor Gericht und auf hoher See bist du allein in Gottes Hand. Diese Volksweisheit beschreibt das, was der heutigen Sendung den roten Faden gibt. Jeder, der sein Recht vor Gericht gesucht hat, weiß, dass die mündliche Verhandlung und die Entscheidungen der Gerichte den Rechtssuchenden auf eine Achterbahnfahrt mitnehmen. Das ist Teil des Rechtsstaats, der auch gerichtliche Entscheidungen wiederum einer gerichtlichen Überprüfung unterstellt. Das Bundesverfassungsgericht ist ein Jedermann-Gericht. Denn schon im Grundgesetz heißt es, jedermann kann sich, ohne dass er einen Rechtsanwalt beauftragen müsste, an das oberste deutsche Gericht wenden. Das Gericht im Karlsruher Schlossbezirk lässt die Rechtssuchenden jedoch in rund 99% aller Fälle ratlos und schutzlos zurück. Das könnte auch an der Zusammensetzung des Bundesverfassungsgerichts liegen. Hierüber sprechen wir mit Professor Volker Böhme-Nessler aus Oldenburg. Der Bundesgerichtshof hat Anfang Monat ein bemerkenswertes Urteil gesprochen, das den Impfgeschädigten aus der Corona-Zeit Hoffnung gibt. Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht Volker Löschner aus Berlin berichtet von einer Achterbahnfahrt, die seine Mandantin vom Landgericht Mainz über das Oberlandesgericht Koblenz in die Karlsruher Herrenstraße geführt hat. Wir sprechen über das Urteil und die Auswirkungen. Darf der Bürger seinen Ärger über Politiker in zugespitzter und sarkastischer Weise zum Ausdruck bringen, wenn es sich um Annalena Baerbock, Robert Habeck und Anton Hofreiter handelt? Das Amtsgericht München hatte einen Mann verurteilt, weil es von sogenannter Majestätsbeleidigung ausgegangen war. Über den Fall und über die Qualität der Rechtsprechung bei den Amtsgerichten sprechen wir mit den Rechtsanwälten Markus Heinz aus Köln und Viktoria Dannenmeier aus Stuttgart. Ich wünsche Ihnen eine anregende Stunde mit dem Rechtsstaat. Wenn etwas schiefläuft, dann hören wir gerne im Rechtsstaat: Wir gehen nach Karlsruhe. Damit gemeint ist die Anrufung des obersten deutschen Gerichtes im Karlsruher Schlossbezirk, dem Bundesverfassungsgericht. Es ist berühmt und in Fachkreisen auch ein bisschen berüchtigt, wenn wir auf die Zahlen schauen und wenn wir dahin sehen, wie hilflos manchmal die Rechtssuchenden von diesem obersten deutschen Gericht zurückgelassen werden. Über dieses Thema spreche ich angesichts der neu veröffentlichten Zahlen aus dem Geschäftsbericht, dem Jahresbericht des Bundesverfassungsgerichts mit einem treuen Gast im Rechtsstaat, Professor Volker Böhme-Nessler, ordentlicher Professor für öffentliches Recht an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg und meiner Meinung nach derzeit einer der berühmtesten Juraprofessoren Deutschlands. Herr Böhme-Nessler, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Blumen, Herr Moser, und danke für die Einladung.
Ja, wir sprechen über Zahlen, denn die Zahlen, die Fallzahlen des Bundesverfassungsgerichts haben viel damit zu tun, dass wir zumindest von der Redaktion uns die Frage gestellt haben, kommt das Gericht seinem eigentlichen Auftrag noch nach? Das Bundesverfassungsgericht ist ein, man sagt, Jedermann-Gericht, ja, denn jedermann kann sich an dieses Gericht wenden, wenn er der Meinung ist, durch einen Hoheitsakt oder durch einen Akt der gesetzgebenden Gewalt in einem seiner Grundrechte verletzt zu sein. Es gibt sicher einige Eingaben, die auch ohne anwaltliche Vertretung zu Gericht gehen, aber die Erfolgsquoten, darüber möchte ich sprechen mit Ihnen, Herr Böhme-Nessler, sind erschreckend gering. Wir haben aus der Statistik 2024 ziemlich genau 4.640 Verfassungsbeschwerdeverfahren. Jetzt wollte ich schon sagen, wollen Sie schätzen, wie viele davon erfolgreich waren?
Herr Moser, das ist jetzt schwierig. Also ich würde sagen ungefähr 0,9%.
Das ist sehr gut. Das waren 39, das sind 0,85%. Sie sind sehr gut orientiert, vielen herzlichen Dank. Und im Jahr 2025 waren etwas mehr Verfahren, also knapp 5000 Verfahren, und es waren davon nur 55 erfolgreich, also etwa 1,1%. Das ist eine desaströse Erfolgsquote.
Ja.
Wenn es ein Jedermanngericht ist, jetzt werfe ich eine provokante These in den Raum. Ein Jedermanngericht ist für mich, von meiner Wahrnehmung her, eher vergleichbar mit einem Amtsgericht, weil auch zum Amtsgericht kann jedermann gehen, ohne einen Anwalt zu brauchen. Für das Amtsgericht zieht der Paragraph 139 Zivilprozessordnung aber eine sogenannte Hinweispflicht des Gerichts vor, sodass das Gericht dem Rechtssuchenden auf dem Weg zum Recht helfen muss, also Hinweise geben muss, sachdienliche Hinweise geben muss zur Prozessführung, zur Antragstellung, damit der effektive Rechtsschutz gewahrt ist. Das ist beim Bundesverfassungsgericht aber ganz anders. Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
Also ich glaube, die niedrige Erfolgsquote bei Grundrechten, auch der Punkt, dass man, wenn man eine Verfassungsbeschwerde nicht annimmt zur Entscheidung, das nicht begründen muss. Alle diese Punkte zeigen, dass die Konstruktion des Bundesverfassungsgerichts als Jedermann-Grundrecht eine wunderbare, schöne, tief rechtsstaatliche Idee ist. Sie zeigen aber auch, dass die Idee in der Praxis wenig funktioniert und damit auch zu Illusionen und falschen Erwartungen bei den Bürgern führt. Der Punkt ist einfach, Sie können nicht ein Gericht machen mit 16 Richtern insgesamt, das dann für alle Bürger nicht ganz frei, aber ziemlich frei zugänglich ist. Da kommen einfach zu viele Anträge, Klagen, Verfassungsbeschwerden und so weiter. Und das ist das Problem. Die Richter versinken seit Jahren in neuen Verfassungsbeschwerden. Die Verfassungsbeschwerden, die sie abarbeiten, die reichen nicht aus, um den Berg, den sie vor sich herschieben, abzubauen. Wir haben hier dieses Problem, eine wunderbare Idee, aber die Mittel reichen nicht aus. Und das ist eine verhältnismäßig explosive Lage. Die führt dann auch zu den Dingen, die Sie gerade genannt haben. 0,9% oder 1% Erfolgsquote ist tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, nicht viel mehr als null. Und das zeigt auch, wie problematisch die Lage ist. Das Gericht macht eben das, was man in so einer Lage machen kann. Es konzentriert sich auf bestimmte Fallgestaltungen, von denen es annimmt, dass die für die Weiterentwicklung des Rechts besonders wichtig sind. Das ist ja sozusagen auch gut. Aber die anderen, die auch das Recht hätten, dass ihre Verfassungsbeschwerden gut behandelt werden und so weiter, die fallen durch das Raster. Und das ist ein Problem. Ich glaube tatsächlich, dass man die Grundkonstruktion ändern müsste.
Sie haben auf den Berg der unerledigten Verfahren hingewiesen.
Ja.
In dem Jahresbericht gibt es ein schönes farbiges Balkendiagramm, das sagt, dass mehr Verfahren in 2024 erledigt worden sind, nämlich etwa 240 Verfahren mehr erledigt als eingegangen sind. Und der Berg sozusagen war etwa bei 2200 Verfahren.
Ja.
Das ist schon ganz beachtlich. Sie sprachen von einer tiefen rechtsstaatlichen Idee. Ich würde provokativ von einer Illusion sprechen, denn was die Rechtssuchenden so fragend und auch hilflos zurücklässt, will ich an zwei Beispielen festmachen.
Ja.
Also ein Beispiel ist, ich habe mit einem sehr arrivierten Verfassungsrechtler gesprochen, mit dem ich aus der Instanz auch zusammengearbeitet habe, der aber nicht öffentlich auftreten will, habe ich Verständnis dafür, der aber sagt, ich kann heute Mandanten nicht mehr effektiv beraten, weil ich nicht mehr weiß, wohin die Reise geht. Ich reiche die Beschwerde ein und dann ist es so, wie wenn da in irgendeinem Nebenraum des großen Sitzungssaals gewürfelt würde. Wir wissen nicht mehr, was kommt raus. Wir haben eine effektive, freie Annahmepraxis, wie wir sie vom US Supreme Court kennen. Wie ist denn sowas mit der Rechtsstaatsidee überhaupt vereinbar?
Gar nicht. Das ist die ganz einfache Antwort. Das geht gar nicht. Ein Kern der Rechtsstaatsidee ist, dass im Staat alle staatlichen Instanzen im Allgemeinen und ganz besonders die Gerichte nicht willkürlich entscheiden. Das ist der entscheidende Punkt. Im Rechtsstaat geht es um die Begrenzung der staatlichen Macht und damit auch um die Begrenzung der staatlichen Willkür. Und das erklärt auch, warum Gerichte grundsätzlich Urteile und Entscheidungen genauestens und nachvollziehbar begründen müssen. Das ist nämlich die Möglichkeit, wie man kontrollieren kann, ob die Gerichte sich wirklich zutreffende Gedanken gemacht haben, als sie die Entscheidung getroffen haben und ob sie nicht einfach willkürlich tatsächlich gewürfelt haben. Also, wenn sich dieser Eindruck breit macht, auch in der Öffentlichkeit, dass Gerichte, dass das höchste Gericht willkürlich entscheidet, dass es würfelt, dass man nicht voraussehen kann, dass man sozusagen gar keine Leitplanken hat und voraussehen kann, in welche Richtung eine Entscheidung gehen würde oder ob eine Verfassungsbeschwerde überhaupt angenommen wird, dann sind wir viel zu nah am Verdacht der Willkür. Und das ist für ein Gericht überhaupt und vor allen Dingen für das oberste Gericht, nämlich das Verfassungsgericht, fatal. Insofern finde ich tatsächlich die freie Annahmepraxis des Supreme Court besser. Dann sind es klare Verhältnisse. Das Schlimmste ist, wenn man falsche Erwartungen beim Bürger weckt. Mhm. Und das passiert im Augenblick. Das Bundesverfassungsgericht sagt, ich bin für alle Bürger offen, ich bin das Bürgergericht. Es gibt ja immer noch diesen Spruch, wenn ich mein Recht suche, gehe ich nach Karlsruhe. Und auch wenn das Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht seit Corona sehr stark gelitten hat, es gibt immer noch ein starkes Vertrauen der Bürger in das Bundesverfassungsgericht. Und das ist natürlich ein Problem, wenn dieses Vertrauen zu Unrecht besteht. Das sind unrealistische Erwartungen, die da geweckt werden vom Gericht selber. Es verbreitet ja auch sein Image, ich bin der Hüter der Verfassung, ich bin für alle da. Damit werden ja auch ganz starke Erwartungen geweckt. Und die werden dann in der Praxis regelmäßig enttäuscht. Und das ist auch ganz schlecht für das Vertrauen der Bürger in das Bundesverfassungsgericht.
Ein schöner Satz, ich suche das Recht in Karlsruhe, ob ich es finde. Aber vielleicht ist ja auch der Weg das Ziel, könnte man philosophisch sagen. Nein, aber wir wollen ja Ergebnisse für den Rechtsstaat haben.
Ja, genau.
Und die bleiben hier leider auf der Strecke. Ein Abschnitt aus dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Paragraph 93, Klein d. Wir wissen immer, da, wo Buchstaben an Paragraphen angehängt werden, ist dem Gesetzgeber nachträglich etwas eingefallen. Also 93d Absatz 1 Satz 3, da heißt es, unter der Überschrift Verfahren vor der Kammer, die Ablehnung der Annahme der Verfassungsbeschwerde bedarf keiner Begründung. Und so kommt es dann zu Entscheidungen, die für jeden engagierten Rechtssuchenden, aber auch für jeden engagierten Rechtsanwalt einer Höchststrafe gleichkommen, wenn sie zwei Zeilen aus dem Schlossbezirk bekommen, nämlich die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen, Punkt, diese Entscheidung bedarf keiner Begründung, Punkt. Und das war's dann. Sie bleiben ratlos zurück.
Ja.
Und jetzt möchte ich den Ball nochmal aufgreifen im Hinblick auf das Rechtsstaatsprinzip und die Begründungspflicht, die Sie schon genannt hatten. Und jetzt schlage ich die Brücke über das Jedermanngericht zum Paragraph 139 ZPO. Wäre denn der Gesetzgeber nicht gut beraten? Wir gehen beide davon aus, er wird es nicht machen, weil man würde sich damit Arbeit machen. Aber vom Grundsatz her, wäre es nicht an der Zeit, für das Bundesverfassungsgericht eine ähnliche Hinweispflicht einzuführen, wenn es denn tatsächlich ein Jedermanngericht sein möchte?
Ich finde tatsächlich, der Gesetzgeber müsste sich ehrlich machen. Er müsste sagen, entweder ich habe ein Jedermanngericht, dann muss auch wirklich jedermann in der Realität nicht nur theoretisch Zugang haben. Und dann brauchen wir auch eine Hinweispflicht, die den Bürgern und ihren Rechtsvertretern hilft bei solchen Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Und wir bräuchten eine Begründungspflicht, eine echte Begründungspflicht für die Entscheidung, dass eine Verfassungsbeschwerde nicht angenommen wird. Da müsste man sich ehrlich machen. Die Frage ist natürlich, wie kann man das hinkriegen angesichts der unheimlichen Menge an Verfassungsbeschwerden, die immer in Karlsruhe eingeht? Das wäre eine Frage, die man dann klären müsste. Oder ehrlich machen könnte auch heißen, dass man sagt, nein, wir haben gar kein Jedermannsgericht mehr. Wir haben ein Gericht, das an der Weiterentwicklung des Verfassungsrechts mitarbeitet. Und das macht es dadurch, dass es sich einzelne Leitentscheidungen raussucht oder einzelne Anträge raussucht und daraus Leitentscheidungen macht, die das Verfassungsgericht konkretisieren oder weiterentwickeln. Das sind die beiden Möglichkeiten. Was wir im Augenblick haben, ist so ein fauler Kompromiss. Offiziell ist das Bundesverfassungsgericht ein Jedermanngericht. Praktisch, nach allem, was Sie gesagt haben, nach den Zahlen, nach der fehlenden Begründungspflicht, ist es aber kein Jedermannsgericht, sondern tatsächlich einfach ein Gericht, das dem Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit gibt, sich Fälle herauszusuchen, mit Hilfe derer es sagen kann, was es will.
Ich denke bei der fehlenden Begründungspflicht auch noch daran, dass natürlich im Laufe der Jahre dann, wenn die Rechtssuchenden die Begründungen abschlägig entschiedener Entscheidungen lesen und studieren können, dann automatisch es zu einer Verbesserung oder zu einer Substanzierung der eingereichten Verfassungsbeschwerden kommt und damit natürlich auch die Nichtannahmepraxis eine Veränderung erfahren würde zwangsläufig, mit der Folge, dass das Gericht wieder mehr Arbeit hätte.
Das ist der Punkt. Wobei man tatsächlich auch bei der Frage nach der Mehrarbeit überlegen könnte, wir gehen ja mal davon aus, auch wenn das Gericht keine schriftliche Begründung gibt für die Ablehnung einer Verfassungsbeschwerde, dass es sich trotzdem rechtlich tiefschürfende Gedanken gemacht hat, die diese Ablehnung tragen.
Das hoffen wir.
Das hoffen wir, weil alles andere wäre dann tatsächlich Willkür. Wir bleiben optimistisch und hoffen das. Aber das heißt ja dann, der Gedankengang und die rechtliche Begründung gibt es schon. Die gibt es mindestens auf den Notizzetteln der Richter und ihrer Mitarbeiter. Und dann ist die Frage, ist das tatsächlich so viel Einsparung an Arbeitszeit und Arbeitskraft, wenn man das jetzt sich spart und das nicht mehr dem Anwalt und dem Bürger mitteilt? Also die wirkliche Zeitersparnis ist möglicherweise gar nicht so groß, wie man sich das vorstellt.
Das ist ein wunderbarer Gedanke, den ich vertiefen möchte mit einer Parallele vom Bundesgerichtshof.
Ja.
Wenn Sie dann in mündlichen Verhandlungen sind, dann gibt es den Berichterstatter, die Berichterstatterin, die aus einem vorbereiteten Votum zitiert. Das heißt tatsächlich, diese Gedanken sind schon verschriftlicht, ja, und werden dann zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung. Die könnte man ohne weiteres auch in eine solche ablehnende Entscheidung einbauen, damit der Rechtssuchende weiß, woran er ist. Lassen Sie uns noch einen Blick werfen auf die Zusammensetzung der beiden Senate.
Ja.
Wir haben mit Ausnahme des Präsidenten, der früher Rechtsanwalt war, ausschließlich Richter und Professoren in den Senaten, noch der ehemalige Generalbundesanwalt im zweiten Senat. Aber wir haben eine Dominanz, eine erdrückende Dominanz von ehemaligen Richtern und Hochschullehrern.
Ja.
Fehlt da nicht die Repräsentanz, ich sag mal, von der anderen Seite des Richtertisches? Die Herangehensweise an einen Fall von einem Richter zu der eines Rechtsanwaltes ist eine grundsätzlich unterschiedliche. So habe ich es zumindest noch genannt in meiner Ausbildung. Der Richter fragt erstmal, bin ich zuständig? Und die zweite Frage ist, wie kann ich effektiv diesen Fall vom Tisch kriegen? Der Rechtsanwalt sucht eher nach einer Möglichkeit, dem Petitum zum Erfolg zu verhelfen. Also würde da vielleicht auch eine Veränderung der Herangehensweise in der Arbeit des Gerichts stattfinden, wenn man die Senate mehr divers besetzt?
Ja, selbstverständlich. Das ist ja eine allgemeine Erkenntnis. Je nachdem, wie Sie ein Gremium zusammensetzen, nehmen Sie durch die Zusammensetzung schon Einfluss auf die Entscheidungen, die dieses Gremium treffen wird. Und das sehen wir hier. Das, was Sie beschreiben, fast ausschließlich Richter und Hochschullehrer, heißt fast ausschließlich staatsnahe, vom Staat geprägt, vom staatlichen Denken geprägte Persönlichkeiten. Was völlig fehlt, sind eigentlich die Staatskritischen. Und das könnten die Staatskritischen, die Kämpfer gegen staatliches Unrecht und Ähnliches, das sind eigentlich die Anwälte und die Anwältinnen. Und das ist genau diese ganz andere Perspektive, die Sie gerade angesprochen haben. Wenn Sie 30 Jahre lang Richter waren und werden dann Richter am Bundesverfassungsgericht, dann sind sie geprägt von dieser Sichtweise. Und genauso ist es bei Hochschullehrern. Sie sind ja auch im Staat angestellt, sind ja Beamte und dann machen sie noch Staatsrecht, spezialisieren sich auf Staatsrecht, dann geht es permanent und vielleicht mehr Staatsrecht als Verfassungsrecht. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Das heißt, das ganze Denken dreht sich um den Staat. Und dann sollen diese Personen der Hüter der Verfassung sein. Dann geht es ja eigentlich um eine ganz andere Sichtweise, nämlich um die Sichtweise, wir kontrollieren den Staat, ob er tatsächlich die Verfassung beachtet oder ob er sie verletzt. Das ist ja eigentlich das, was die Sichtweise des Bundesverfassungsgerichts sein sollte. Das können Sie aber nur noch sehr eingeschränkt, wenn Sie Ihr ganzes Leben lang, bis Sie mit 50 oder guten 50 beim Bundesverfassungsgericht gelandet sind, vom staatsfixierten und grundsätzlich staatspositiven Denken geprägt sind. Und deswegen ist, finde ich, ein sehr guter Vorschlag, dass man auch Anwälte verstärkt ins Bundesverfassungsgericht übernehmen müsste, weil das sind diejenigen, die ja auch vor allen Dingen im öffentlichen Recht eigentlich gegen den Staat kämpfen und im Auftrag der Mandanten den Staat kontrollieren wollen, ob der Staat nicht was falsch macht, ob der Staat nicht seine Kompetenzen überschreitet. Das wäre das Denken, was im Bundesverfassungsgericht viel zu sehr fehlt. Also insofern würde ich Ihren Vorschlag, mehr Anwälte ins Bundesverfassungsgericht zu nehmen, sehr unterstützen.
Eine einfachere Lösung wäre noch zu sagen, wir erhöhen die Zahl der Richter in den Senaten auf 9. Dann brauchen wir schon nicht mehr die Besonderheit, dass im Bundesverfassungsgerichtsgesetz drinsteht, bei Stimmengleichheit wird der Verfassungsvorstoß nicht festgestellt. Wir hätten dann 9, dann hätten wir immer eine Entscheidung 5-4. Und dann könnten wir auch sagen, wir haben aus den drei Berufsgruppen immer drei Vertreter.
Ja, das wäre eine Idee.
Das wäre eine sehr elegante Lösung.
Ja.
Ich freue mich sehr, dass wir jetzt in unserem Gespräch nicht nur das Problem adressiert haben, sondern sogar auch einen Lösungsvorschlag erarbeitet haben.
Herr Professor Böhmer, das waren Sie aber, ja.
Ich freue mich sehr, wenn wir diesen Gedanken dann an anderer Stelle noch vertiefen. Solche Gedanken müssen ja dann auch noch in Fachpublikationen einfließen. Ich glaube, dieser Gedanke ist es wert, vertieft zu werden. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Moser.
9. März 2026 verkündete der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ein bemerkenswertes Urteil. Unter dem Aktenzeichen römisch 6 ZR 335 aus 24 entschied das oberste deutsche Zivilgericht auf die Revision einer geschädigten Zahnärztin, dass das vorausgegangene Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz aufgehoben wird. Es geht darum, dass die geschädigte Zahnärztin, damals 40 Jahre alt, mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft wurde, und zwar am 5. März 2021. Und drei Tage später, am 8. März 2021, erlitt sie einen vollständigen Hörverlust auf dem rechten Ohr, einen sogenannten idiopathischen Hörsturz, der bei ihr diagnostiziert worden war. Ein MRT blieb ohne nennenswerten Befund. Allerdings hatten zwei Gutachter in der Instanz festgestellt, dass ein Zusammenhang mit der Impfung nicht ausgeschlossen werden kann. Am 19.03., also ziemlich genau 14 Tage nach der Impfung, ergänzte der Hersteller die Gebrauchsinformation um das Risiko von sogenannten thromboembolischen Ereignissen, und am 1. April 2021 änderte die STIKO die sogenannte Impfempfehlung für diesen Impfstoff auf Personen ab 60 Jahre. Ich spreche heute mit dem Instanzanwalt der geschädigten Zahnärztin, mit Rechtsanwaltskollegen Volker Löschner, Fachanwalt für Medizinrecht aus Berlin. Herr Kollege Löschner, herzlich willkommen im Rechtsstaat.
Vielen Dank für die freundliche Ankündigung. Ich würde gleich zu Ihrer Sachverhaltszusammenfassung etwas klarstellen. Das MRT ist bisher nicht durch ein Gutachten ausgewertet worden. Tatsächlich ist das so, dass das MRT auch Gliosen gezeigt hat. Das bedeutet, dass wenn aufgelöste Thrombosen bestehen, solche Art, ich sag mal, Flüssigkeitsansammlungen zurückbleiben. Und das ist etwas, was vielleicht Spezialisten sich ansehen müssen. Entsprechende Beweisanträge haben wir auch gestellt, aber das Gericht hat sich für unsere Beweise in zwei Instanzen nicht interessiert.
Ja, vielen Dank für diese Klarstellung. Vielleicht fangen wir nochmal für die Zuhörer unserer Sendung, die ja überwiegend keine Fachanwälte für Medizinrecht sind, an mit der Stoßrichtung, dem Klageziel der Klägerin, und vielleicht können Sie darin noch einbinden das doch etwas komplizierte Anspruchsregime, das hier zum Tragen kommt, nämlich die Paragraphen 84 und 84a des Arzneimittelgesetzes und die darin gestellten Beweisanforderungen. Das wäre sicher sehr hilfreich zum Gesamtverständnis.
Das Arzneimittelgesetz hält einen besonderen Paragraphen vor, und zwar den Paragraph 84. Das ist eine Gefährdungshaftung. Das bedeutet, dass zum Beispiel AstraZeneca in unserem Fall nicht dafür haftet, einen Fehler in der Herstellung gemacht zu haben, sondern der Paragraph knüpft an der Gefährlichkeit von Medikamenten generell an. Fast wie im Straßenverkehr, wo man eben auch durch die Teilnahme am Straßenverkehr eine Art Verkehrsgefahr bildet. Und wir haben hier eine Patientin, die mit etwa 40 nach der Impfung eine Ohrvenenthrombose bekommen hat und daher auf dem rechten Ohr taub ist. Und es gibt zwar sozialrechtliche Möglichkeiten, aber da bekommt man ungefähr eine Rente von 285 Euro monatlich. Was man damit anfangen soll, seine Krankenversicherung zahlen oder aufgeben, muss der Staat für sich klären. Das bedeutet, der 84 ist Teil einer zivilrechtlichen Vorgehensweise gegen den Impfstoffhersteller. Und in unserem Fall ist das AstraZeneca. Wir haben ungefähr 160.000 Euro Schmerzensgeld und einen Feststellungsantrag, das bedeutet auch einen Zukunftsschaden, geltend gemacht von 290.000 Euro. Vielleicht ist es auch interessant, dass der Staat diese Haftung gegenüber dem Hersteller selbst begrenzt hat auf 600.000 Euro. Also mehr kann unter gar keinen Umständen herauskommen.
Als ich das Urteil des Oberlandesgerichts gelesen hatte zur Vorbereitung des Verkündungstermins, hatte ich ernsthafte Zweifel, wie man diesen Widerspruch, den das Oberlandesgericht hier aufzeichnete, auflösen hätte können. Denn Sie hatten es eingangs erwähnt, dass Sie Beweisanträge gestellt hatten oder Beweis angetreten hatten, unter anderem durch Sachverständigengutachten. Das Oberlandesgericht allerdings der Auffassung war, dem sei nicht nachzugehen, weil dieser Impfstoff eine europäische Zulassung hatte und es war die Rede von einer Bindungswirkung der Zulassungsentscheidung. Der BGH hat das Oberlandesgericht jetzt eines Besseren belehrt, dass dieser Beweis hätte erhoben werden müssen. Aber lassen Sie uns für unsere Hörer ein bisschen hier in die Tiefe gehen. Was hat es mit dieser Bindungswirkung der Zulassungsentscheidung auf sich und weshalb hat der BGH dieses Argument neben anderen als nicht tragfähig erachtet?
Ich würde als erstes auch für die Zuhörer die Situation kurz mal einordnen. Vereinfacht ausgedrückt hat der Patient im Arzneimittelverfahren, genauso wie im Arzthaftungsrecht, nur ein einziges Beweismittel. Und das ist das medizinische Gutachten. Hier könnte man über drei Gutachten nachdenken. Das erste ist natürlich die Frage, hat die Ohrvenenthrombose was mit der Impfung zu tun? Das zweite ist die Frage, gibt es ein positives Risiko-Nutzen-Verhältnis der Impfung für alle Patienten unter Berücksichtigung der Nebenwirkungen? Und das dritte ist die Frage, was muss in der Fachinformation und Gebrauchsinformation gekennzeichnet werden? Das sind also drei Bereiche, in denen man aus unserer Sicht Anträge auf ein Gutachten stellen kann. Und das Gericht hat sowohl auf der landgerichtlichen Ebene als auch auf der Ebene des Oberlandesgerichts sich verweigert, auch nur ein einziges Gutachten einzuholen. Das Argument war, durch die Zulassung sei bereits eine Bindungswirkung entstanden, die dazu führt, dass ein positives Risiko-Nutzen-Verhältnis, also eine Art Ausschlusstatbestand, hier die Haftung von vornherein ausschließt. Das ist durch den BGH praktisch als kompletter Unsinn zurückgewiesen worden. Also zum einen hätte man, wenn man überhaupt drüber nachgedacht hätte, die Zulassung, die übrigens seit April 2024 durch AstraZeneca zurückgegeben worden ist, für bindend gehalten hätte, hätte man diese Frage der Feststellungswirkung dem Gerichtshof der Europäischen Union nach Artikel 267 vorlegen müssen. Und das ist in keinem einzigen Verfahren geschehen. Der BGH hat vereinfacht ausgedrückt gesagt, völlig egal, ob es da diese Bindungswirkung gibt oder nicht. Es kann nicht sein, dass dem Kläger einfach mit so einem Totschlagsargument alle prozessualen Rechte entzogen werden. In unserem Fall ist das natürlich auch nicht so gewesen, dass wir gar nichts vorgetragen haben, wie Sie schon ausgeführt haben. Es gab zwei Gutachten und noch drei Ärzte, die hier einen Impfschaden für sehr wahrscheinlich erachtet haben. Wir haben auch Studien beigelegt, die tatsächlich sogar den Hörverlust als die zweithäufigste Nebenwirkung bestätigt haben.
Das war dann der gordische Knoten, den ich beim oberlandesgerichtlichen Urteil nicht auflösen konnte. Der BGH hat uns jetzt geholfen, diesen Knoten zu lösen. Aber gestatten Sie noch eine Passage hin zum Auskunftsanspruch. Das Oberlandesgericht hatte die Klage ja auch deswegen abgewiesen, beziehungsweise die Berufung zurückgewiesen, weil es sagte, der Auskunftsanspruch, der kann schon gar nicht begründet sein, weil dahinterstehend überhaupt kein Schadensersatzanspruch stehen kann, wegen des festgestellten oder behaupteten positiven Risiko-Nutzen-Verhältnisses. Wie hat der Bundesgerichtshof dieses Problem gelöst?
Vereinfacht ausgedrückt hat der BGH gesagt, dieses positive oder negative Risiko-Nutzen-Verhältnis muss durch ein gerichtliches Sachverständigengutachten geklärt werden. Auch in unserem Fall ist das natürlich so, dass AstraZeneca sagt, also wir haben mit der Ohrvenenthrombose nichts zu tun. Und die Klägerin sagt, natürlich ist die Ohrvenenthrombose Ausdruck der Nebenwirkungen von AstraZeneca selbst. Und dafür haben wir als Beweis natürlich ein gerichtliches Sachverständigengutachten beantragt. Dem ist das Oberlandesgericht in Koblenz nicht nachgekommen. Und der BGH sagt, so ein Risiko-Nutzen-Verhältnis kann nicht durch den Richter als Laien festgestellt werden, sondern das muss durch ein gerichtliches Sachverständigengutachten geklärt werden. Außerdem sagt der BGH noch etwas viel Wichtigeres. Das ORG hat hier gesagt, dass die Chancen vereinfacht ausgedrückt 50-50 stehen. Und wenn man sich juristisch auskennt, weiß man, dass es ein sogenanntes Non-Liquid. Das bedeutet, man hat den Beweis nicht erbracht. Also 50% reichen nicht, man braucht mindestens 51%. Aus § 84 Absatz 2 geht aber hervor, dass hier eine Kausalität überhaupt nicht bewiesen werden muss. Das bedeutet, ich brauche nicht 51%, sondern der BGH sagt, ich benötige allenfalls eine ernsthafte Möglichkeit, dass ein Zusammenhang zwischen der Impfung und der schweren Folge besteht. Und das gilt auch für den Auskunftsanspruch. Und ohne den Auskunftsanspruch zu bejahen, kann man überhaupt kein positives Risiko-Nutzen-Verhältnis feststellen, weil der Patient dann überhaupt keine Informationen des Herstellers besitzt, um überhaupt die schädlichen Wirkungen beurteilen zu können. Das bedeutet, ich benötige erst die Informationen aus der Auskunft, um dann ein gerichtliches Sachverständigengutachten mit diesen Informationen einzuholen. Und das Besondere ist, dass der BGH zum ersten Mal klargestellt hat, dass für die Bewertung des Risiko-Nutzen-Verhältnisses eine Gesamtschau erfolgt und dem entspricht ein unbegrenzter Auskunftsanspruch des Patienten. Das bedeutet, vorher haben die Gerichte gesagt, sie dürfen nur Fragen stellen zur Darmvenenthrombose oder zur Ohrvenenthrombose. Und selbstverständlich, also auch ich hatte bereits einen Auskunftsanspruch geltend gemacht und gewonnen am ORG Bamberg. Und dort hat man tatsächlich gesagt, ich darf nur nach einer Darmvenenthrombose fragen. Das bedeutet, das Oberlandesgericht hat mir und meiner Mandantin verwehrt, nach thromboembolischen Ereignissen überhaupt zu fragen, nach Thrombosen zu fragen. Man hat mir verwehrt, nach Sinusvenenthrombosen zu fragen. Und jetzt hat der BGH klargestellt, der Auskunftsanspruch gilt für alles. Es ist ein unbegrenzter Auskunftsanspruch, der mit dem Gedanken der Gesamtschau bei der Bewertung des positiven Risiko-Nutzen-Verhältnisses oder negativen Risiko-Nutzen-Verhältnisses korrespondiert. Das ist sozusagen eine Sensation, weil der Patient jetzt erstmals die Möglichkeit hat, an dieselben Informationen zu kommen wie AstraZeneca selbst, um damit im Prozess über ein Sachverständigengutachten Beweis zu erbringen. AstraZeneca hat in den mündlichen Verhandlungen des BGH selbst gesagt, sie müssten dann mit einem Sattelschlepper kommen und es wäre gänzlich unverhältnismäßig, eine so große Antwort abzugeben. Aber natürlich, wenn es so viele Nebenwirkungen gibt, dann müssen sie mit dem Sattelschlepper kommen, hat jetzt der BGH festgestellt.
Herr Kollege Löschner, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Bericht und für Ihren Einsatz für die gute Sache. Ich hoffe, dass wir noch einmal darüber berichten können, wenn eine Entscheidung nach der Zurückverweisung vom Oberlandesgericht ergangen ist. Vielen Dank einstweilen.
Vielen Dank.
Die Meinungsäußerungsfreiheit hat jüngst durch zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts einen stärkenden Rückenwind erfahren. Ob dieser Wind aus Karlsruhe auch in der Fläche angekommen ist, im konkreten Fall in München, das diskutieren wir heute an einem konkreten Fall mit dem Rechtsanwalt und Strafverteidiger Markus Heinz aus Köln und seiner Kollegin Viktoria Dannmeier aus Stuttgart. Herzlich willkommen im Rechtsstaat.
Hallo.
Hallo.
Herr Kollege Heinz, ich habe zugegebenermaßen durch ein YouTube-Video von Ihnen Kenntnis erlangt von diesem Verfahren und wir waren dann kurz in Kontakt. Es geht um den Vorwurf einer tateinheitlichen Beleidigung von drei Politikern. Und Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass die Staatsanwaltschaft da ganz ordentlich hingelangt hat und das Amtsgericht zunächst einen Strafbefehl ausgeurteilt hatte mit immerhin 90 Tagessätzen zu 500 Euro, also 45.000 Euro für drei Politikerbeleidigungen. Können Sie unseren Hörern kurz erklären, was der Tatvorwurf war?
Ja, zunächst mal ging es darum, dass unser Mandant, das ist ein Münchner Patentanwalt, mit seinem Fahrzeug mal durch München gefahren ist. Dann hat er so eine große LED-Leinwand hinten drin und da gab es alle möglichen Sprüche, also hauptsächlich Machtkritik an Politikern. Und minutenlang liefen da halt Aussagen durch und das hat dann irgendwann die Polizei gesehen, irgendwann im Mittleren Ring in München, und hat ihn dann angehalten. Mutmaßlich, um erstmal eine Verkehrskontrolle zu machen. So genau weiß das die Polizei heute auch noch nicht, was sie jetzt genau machen wollte. Insgesamt gab es dann relativ lange Diskussionen und Mandant wurde dann auch in Handschellen erstmal abgeführt. Und man hat auch noch eine legale Waffe, also Sportschütze, gefunden. Alles sauber verwahrt, alles in Ordnung. Aber die Polizei hat auch so ein bisschen getrickst und hat ihn auch, ja, muss schon sagen, versucht zu ärgern. Mandant ist selber Patientanwalt, also hat rechtlich natürlich auch eine Menge Ahnung und das wurde von der Polizei dann im ersten Termin jetzt auch durchaus zugegeben, dass er freundlich war und dass er sich halt auch juristisch bestimmt ausgedrückt hat. Und das, was jetzt in diesem Verfahren letztlich noch gegenständlich war, waren mutmaßliche Beleidigungen zulasten von Annalena Baerbock. Da steht Blödbock, also ein Wortspiel mit ihrem Namen im Raum. Und von Anton Hofreiter, so sinngemäß, wenn du riechst, wie Anton Hofreiter aussieht, dann sehen wir es auf der Straße, also im Sinne der nächsten Demo. Und zum Thema Habeck, Haardreck, was wohl eine Anspielung darauf war, auf seine Umweltpolitik und Wirtschaftspolitik. Die Details kann da meine Kollegin noch ein bisschen weiter ausführen, weil die ist schon wesentlich länger in diesem Fall, betreut den auch federführend. Und dann gab es eben dieses erstinstanzliche Urteil. Das war dann schon etwas günstiger. Da waren wir dann bei 50 Tagessätzen, 120 Euro, also bei 6.000 Euro Geldstrafe, während es im Strafbefehl noch 45.000 waren, wo es geschätzt war. Und jetzt hatten wir kürzlich in München am Landgericht die Berufungsverhandlung. Und da hat das Gericht angeregt, dass zwei dieser Fälle jetzt vielleicht eingestellt werden könnten, weil der Strafantrag, die Infos dazu sehr dünn sind, weil die Polizei offenbar gar nicht so richtig mitgeteilt hat, um was es denn geht. Das heißt, es wurden mehrere Politiker angeschrieben, also nicht nur die drei genannten, sondern auch ein paar andere. Die haben dann keine Strafanträge gestellt. Politikerbeleidigung, also 188, wurde, glaube ich, ursprünglich mal angenommen, aber jedenfalls dann nicht mehr in dem Urteil. Und deswegen sind jetzt gerade noch drei Verfahren praktisch anhängig, weil eben diese drei Politiker Strafantrag gestellt haben sollen, was aber bisschen unklar ist, sagen wir es mal vorsichtig, kann Kollegen gleich dazu ausführen. Und das Lustige an der Geschichte ist, jetzt einer der Zeugen von der Polizei kam nicht, weswegen das Verfahren jetzt wieder komplett von vorne anfängt, weil wir einfach keinen Fortsetzungstermin innerhalb von 3 Wochen gefunden haben.
Da ist mir eine sehr, sehr knappe Feststellung im amtsgerichtlichen Urteil aufgefallen. Da heißt es nur, Strafantrag wurde jeweils form- und fristgerecht gestellt. Frau Kollegin Dannmeier, ist denn der Strafantrag oder sind die Strafanträge in der mündlichen Verhandlung verlesen worden oder wie hat man sich da ein Bild machen können?
Also zu der ersten Instanz kann ich sagen, dass wir da noch nicht vertreten haben. Das hat ein anderer Anwalt gemacht. Wir sind dann erst in der Berufungsinstanz dazugekommen. Ich gehe davon aus, dass die Strafanträge in der ersten Instanz einfach nur verlesen wurden und die Richterin, ich glaube, es war eine Richterin, hat sich dazu gar keine Gedanken gemacht, ob die Strafanträge tatsächlich denn form- und fristgerecht gestellt wurden. Genau, dann hat sie sich's einfach gemacht und hat im Urteil dann einfach diesen Satz, den man sehr oft findet, reingeschrieben, dass die Strafanträge form- und fristgerecht eingereicht wurden.
Da hätte man sich natürlich jetzt aus Verteidigersicht konkrete Feststellungen dazu gewünscht. für unser Publikum, die sich mit den Paragraphen nicht so auskennen, der Strafantrag kann für den konkreten Fall nur innerhalb einer Frist von 3 Monaten gestellt werden. Und man muss auch anhand des Strafantrages feststellen, auf welche konkrete Tat sich dieser bezieht und ob er von dem Geschädigten gestellt worden ist. All diese Dinge sind für das weitere Verfahren natürlich von Bedeutung. Jetzt hat Kollege Heinz darauf hingewiesen, dass es Unschärfen gibt bei dem Strafantrag. Frau Kollegin Dannmeier, was sagt das Landgericht zu diesem Thema?
Das Problem ist, der Polizeibeamte hat Strafanträge bei den Politikern eingeholt, also angeblich eingeholt. Er hat angeblich, was alles sehr unstimmig ist laut der Akte, die Politiker angeschrieben, ob sie Strafanträge stellen wollen. Er hat dann Formulare übersandt, einen Strafantrag, wo dann der Politiker unterschreiben soll. In diesem Strafantrag findet sich aber die angebliche Äußerung nicht. Also diese 3 Äußerungen, die es geht, sind dort nicht ausgeführt. Es ist komplett unklar, ob den Politikern überhaupt mitgeteilt wurde, was denn der Vorwurf ist, was denn die angebliche Beleidigung sein soll. Und der Polizeibeamte hat dann darauf hingewiesen, dass er eine Lichtbildtafel an die E-Mail angehängt hätte und dort die Screenshots von diesen Beleidigungen, Äußerungen, angeblichen Beleidigungen enthalten waren. Das Problem ist, er hat viele Politiker angeschrieben, die halt in diesem Video vorkamen. Aber nur diese 3 Politiker, um die es jetzt hier konkret geht, haben Strafantrag gestellt. Und diese E-Mails, die er an diese 3 Politiker versandt hat, befinden sich nicht in der Akte. Seine Aussage ist, da wurde ja Strafantrag gestellt, deswegen braucht er diese E-Mail nicht mehr. Aber wir können nicht nachvollziehen, was denn den Politikern mitgeteilt wurde. Weil die Politiker haben dann dieses Formular zurückübersandt an den Polizeibeamten. Und man sieht dort nicht die Äußerung.
Da kommt ein interessanter Aspekt zum Vorschein. Frau Kollegin, was Sie hier adressieren, dass Polizisten in ihren Aussagen rechtliche Wertungen vorwegnehmen, Herr Kollege Heinz. Da wurde ein Strafantrag gestellt. Das ist doch eine Feststellung, die das Gericht treffen muss und nicht der Polizist.
Ja, das geht tatsächlich noch. Weil ich meine, der Polizist kann sagen, okay, das ist ein Strafantrag, da steht Strafantrag drauf. Das Spannende war, der war auch ein bisschen vordatiert, das macht man wohl so. Der war, glaube ich, datiert auf den 6. Februar, da haben wir dann ein bisschen drauf rumgeritten. Hat er aber dann gesagt, das ist völlig normal, also das ist so eine Art Unterschrift, die das Ganze dann ersetzt. Und das macht man immer so. Also liest sich ein bisschen komisch, konnte auch nicht so richtig erklären. Wo er dann ständig Würdigungen gemacht hat, war die Beleidigung, die Beleidigung, die Beleidigung. Also er hat, glaube ich, 15 bis 20 Mal gesagt, die Beleidigung, was natürlich nicht seine Aufgabe ist, das zu würdigen. Das machen Polizisten aber ständig. Das heißt, sie machen rechtliche Würdigungen an der Stelle, wo sie einfach nur als Zeugen aussagen sollten. Und es war insgesamt auch sehr spannend. Ich habe den dann mehrfach gefragt, ob das bei der Münchner Polizei eigentlich üblich ist, dass man E-Mails nicht ablegt in Akten. Vor allem ist es eine sehr wesentliche E-Mail. Es kommt ja darauf an, was wurde übermittelt. Wenn ich nämlich Strafantrag einfach stelle, als Hofreiter, als Habeck, und die Polizei sagt, irgendjemand hat sie beleidigt, ich sage gar nicht, worum es geht, dann kann ich natürlich überhaupt nicht bewerten, ob ich jetzt mich dadurch irgendwie meiner Ehre angegriffen fühle. Also bei Hofreiter war es zum Beispiel in dieser Lichtbildtafel die Buchstabenabfolge CHST. Und mir fällt jetzt kein Wort ein, das mit CHST irgendwie in Verbindung gebracht werden kann, wo man sich beleidigt fühlen kann. Das, also deswegen muss ja klar sein, was ging raus? Was kam bei den Politikern an? Und es reicht eben nicht, dass sie einfach einen Strafantrag ins Blaue gestellt haben mit vielleicht einer Buchstabenfolge, die überhaupt nicht strafbar ist oder ohne zu wissen, was überhaupt mutmaßlich geäußert wurde und was mutmaßlich beleidigend gewesen sein soll.
Im amtsgerichtlichen Urteil finden sich auch 2 Aussagen, die mir aufgestoßen sind. Die Amtsrichterin schreibt an 2 Stellen zur Einordnung der Gravität der angeblichen Beleidigungen. Nach dem Motto, schlimmer geht immer, würden diese Beleidigungen die Geschädigten zwar nicht tiefgreifend in ihrer Ehre verletzen, sie würden aber auch in keinster Weise konstruktiv zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen und das Recht auf Meinungsfreiheit würde keine Beschimpfungsfreiheit gewähren. Ja, wenn ich jetzt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Meinungsfreiheit dagegen stelle, dann sind diese Aussagen des Amtsgerichts rechtlich wenig belastbar. War sowas auch Inhalt der Diskussion vor dem Landgericht?
Bisher gab es noch keine Diskussion genau über das Rechtliche, weil an dem Punkt sind wir noch gar nicht gelangt, weil die Beweiserhebung noch gar nicht abgeschlossen ist, weil der eine Polizist nicht kam und man muss erstmal alle Zeugen anhören und dann wird das im Rahmen des Plädoyers dann ausgeführt werden.
Sehen Sie dort einen Angriffspunkt, Herr Kollege Heinz?
Ja, sagen wir mal so, es ist ja eine zweite Tatsacheninstanz, deswegen, wenn die erste Instanz begründet hat, ganz offenkundig, ohne vertiefte Rechtskenntnisse im Äußerungsrecht, dann macht das erstmal noch nichts aus. Aber natürlich kann man genau das dann angreifen, weil eine Meinung muss nicht konstruktiv sein. Also da hat das Bundesverfassungsgericht eine ziemlich klare Rechtsprechung. Darum geht es nicht und es ist auch nicht Sache des Gerichts, dann zu bewerten, ob etwas konstruktiv ist. Die spannende Frage ist, inwiefern diese Äußerungen, so sie denn nachgewiesen werden können, so der Strafantrag auch wirklich gestellt wurde, also richtig gestellt wurde, in Bezug auf die jeweilige konkrete Äußerung, dann kann man darüber diskutieren, ob diese Äußerungen zulässig sind. Also ob jetzt zum Beispiel das Wortspiel Blödbock bei Baerbock, sofern es um Baerbock noch geht, das Gericht hat ja schon angeregt, Baerbock und Hofreiter einzustellen, ob das eine zulässige Meinungsäußerung ist. Und das ist es natürlich. Erstens mal ist es so ein bisschen ein satirisches Spiel mit ihrem Namen. Und dass man einen Politiker als blöd bezeichnen darf, das muss sowieso zulässig sein. Und wenn man sich überlegt, was Baerbock alles an Äußerungen rausgelassen hat in ihrer Amtszeit, also von Ländern, die hunderte, tausend Kilometer entfernt sind, von 360-Grad-Drehungen. Wir haben da relativ viel vorgetragen dann auch noch und werden das dann auch noch machen. Da darf man natürlich der Meinung sein, dass die Frau blöd ist. Die würde mich dafür auch nie anzeigen, dass ich sie als blöd bezeichne. Und wenn man dann als Mandanten Wortspiel macht, Blödbock, ja, das muss man sich als Politiker halt nun mal gefallen lassen. Das ist eigentlich ziemlich klar. Bei Hofreiter ist ein bisschen schwieriger, aber kann man wohl auch noch argumentieren. Am spannendsten wird es jetzt bezüglich Habeck, also Haardreck, da muss man halt den Kontext der ganzen Äußerung sehen, da muss man auch diese ganze Lichtbildtafel ja in die Wertung mit reinnehmen. Also was war überhaupt die Aussage? Es reicht nicht, dass ich ein Wort rausnehme und sage, das ist eine Beleidigung, sondern ich muss das im Gesamtkontext würdigen. Zu dem sind wir so ja noch gar nicht gekommen. Das war eine relativ lange Wortfolge und Bilderfolge, die letztlich in dieser Tafel ablief. Und das muss ich ja am Ende dann strafrechtlich bewerten, ob es da eine Äußerung gibt, die eben nicht strafbar ist. Weil wir sind hier im Strafrecht, wir sind nicht im Zivilrecht, da kann es manchmal anders sein. Das heißt, wenn es eine Äußerung gibt, die eben nicht strafbar ist, dann ist diese zugunsten des Angeklagten eben zu würdigen. Und diese Anspielung da mit Haardreck hat halt was mit seiner Politik zu tun gehabt, mit seiner Umweltpolitik. Da haben wir auch ein paar Sachen dazu vorgetragen. Also das kann man durchaus argumentieren. Und das Interessante ist immer, ich mache ja auch häufig Äußerungsrecht im eigenen Namen. Und wenn ich irgendwas sage und wenn irgendjemand gegen mich sagt, dann wird jede Äußerung von mir, die ich in den letzten 5 Jahren getroffen habe, herangezogen. Ja, da hat er aber vor 4 Jahren das und das gesagt, deswegen darf der andere ihn als, was weiß ich, zum Beispiel bekennenden Putin-Fan bezeichnen, weil er vor 3 Jahren mal irgendwas gesagt hat, das nicht kritisch genug gegen Russland war. Und wenn man das überträgt, was die Gerichte manchmal nicht so ganz einheitlich machen, dann darf ich natürlich bei einem Politiker alles angreifen, was seine Politik im weitesten Sinne dann eben betrifft. Deswegen kann man da durchaus noch argumentieren, aber das wird natürlich auch mit dem Landgericht eher schwierig, weil die tendenziell sich doch zugunsten der Politiker dann häufig aussprechen. Aber da hat man dann in der Revisionsinstanz sicherlich noch das ein oder andere Argument.
Sie hatten was Interessantes gesagt zu Beginn. Sie sprachen von keinen vertieften Rechtskenntnissen, die das Amtsgericht da hat durchscheinen lassen. Vielleicht zum Abschluss eine Frage, Frau Kollegin Dannmeier. Aus Ihrer Erfahrung vor den ganzen Amtsgerichten, kommt sowas häufiger vor, dass Sie das Gefühl haben, die Amtsgerichte gehen über gewisse Formalien oder über gewisse Tatbestandsmerkmale vielleicht ein bisschen flott hinweg, ohne die hinreichend zu prüfen oder in dem Fall um Aussagen hinreichend zu kontextualisieren?
Ja, das muss ich ganz klar bejahen. Amtsrichter sind am Anfang ihrer Karriere, sage ich mal, die meisten. Es sind meistens junge Richterinnen und die machen das normale Strafrecht, sage ich mal, die normale Kriminalität mit Diebstahl und Körperverletzung. Da ist das klar, es gibt einen Sachverhalt und entweder er war es oder er war es nicht. Bei diesen Äußerungsdelikten ist das ein bisschen schwieriger. Da geht es um die rechtliche Würdigung einer Äußerung und dann muss man abwägen. Man muss diesen Gesamtkontext berücksichtigen und das machen Amtsrichter meistens nicht. Die Staatsanwaltschaft hält dann ihr Plädoyer und das Gericht bejaht das einfach, was die Staatsanwaltschaft gesagt hat. Also das ist meine Erfahrung, das erlebe ich immer wieder. Genau.
Ich hoffe, dass wir über das Ergebnis dieses Verfahrens in der zweiten Instanz dann hier auch berichten können. Ich danke erstmal ganz herzlich für Ihren konkreten Bericht aus dem Rechtsalltag hier vor dem Landgericht in München. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön, sehr gerne.
Danke auch.
Das war unsere Sendung Der Rechtsstaat. Der Rechtsstaat hat etwas von einer Achterbahnfahrt. Wer in der ersten und zweiten Instanz vor Gericht verloren hat und dann beim Bundesgerichtshof sein Recht findet, der erfreut sich am Ergebnis und neigt dazu, dem Rechtsstaat zu attestieren, dass er funktioniert. Wer hingegen vor dem Bundesverfassungsgericht mit zwei Sätzen und ohne Begründung der gerichtlichen Entscheidung ratlos zurückgelassen wird, der wird am Rechtsstaat zweifeln. Der Rechtsstaat und die in ihm wirkenden Institutionen können sich nur mit konstruktivem Widerspruch weiterentwickeln. An die Mitglieder in den Parlamenten in Berlin, Bern und Wien ergeht daher die herzliche Einladung: Nehmen Sie diese Impulse aus unserer heutigen Sendung auf und diskutieren Sie mit uns. Unter rechtsstaat@kontrafunk.radio erreichen Sie unsere Redaktion. Mein Name ist Michael Moser. Auf Wiederhören im Kontrafunk.